das sind und in unseren Routinen, das meint das, sind solche Ordnungen eingeschrieben, die Menschen nicht dazu ermutigen, ihre Teilhabeposition einzunehmen. Und dann können wir nicht einfach sagen, ja, mach doch was, sondern Kinder- und Jugendarbeit hat die Aufgabe und im Grunde die gesamte Gesellschaft hat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu verändern. Und zwar im Hinblick darauf, dass wir mehr Kinder und Jugendlichen ermöglichen, diese Teilhabe ermöglichen. Das sagen wir jetzt schon seit 20, 30 Jahren und es passiert auch einiges. Aber wenn wir die gesamte Gesellschaft lehnen, passiert einfach zu wenig. Und mein Plädoyer war es wirklich auch die Aktivitäten der Jugendzentren, der Jugendverbände, der Jugendbildungsarbeit einfach ernster zu nehmen und insbesondere für eine langfristige Finanzierung dieser Organisationen zu kämpfen. Ich begleite dieses Feld nun schon seit 30 Jahren und jedes Jahr haben wir immer wieder diesen Kampf, dass die gute Arbeit der Jugendzentren, der Jugendverbände, der Jugendbildungsstätten immer wieder in Frage gestellt wird, weil sie von den politischen Akteuren verglichen wird mit den formalen Organisationen, mit Schulen und sie sind aber ganz anders aufgestellt und leisten einen so wichtigen Beitrag für die Gesellschaft.
Zugespitzt oder ein bisschen dialektisch formuliert, könnte man ja jetzt auch fragen, neben all den Dingen, die SozialarbeiterInnen, JugendarbeiterInnen halt eben in zum Beispiel offenen Jugendhäusern leisten, dann auch noch politisch bildnerisch tätig zu sein, ist das nicht nochmal eine Zusatzaufgabe oder aus Sicht der Jugendlichen? Jetzt kommen die halt in das Jugendhaus, werden vormittags von LehrerInnen gestresst, abends nerven die Eltern und nachmittags kommen jetzt dann auch noch die SozialarbeiterInnen und nerven mich mit Politik. Ist das eine falsche Einschätzung von mir?
Genau so darf es nicht sein. Jugendarbeit muss Jugendarbeit sein. Und als Jugendarbeiterin muss ich ein Gefühl dafür haben, ob ich jetzt Kinder und Jugendliche nerve oder nicht. Dennoch heißt es nicht, dass wir nicht auch einen Anspruch haben, dass ich nicht auch etwas arrangiere. Wir sprechen ja in der Jugendarbeit von dem Arrangieren von Themen und nicht von der Vermittlung von Themen. Und also ist politische Bildung, wie wir sie verstehen, und Demokratie als ein Einüben in eine Gesellschaft, in dem Dinge verhandelt werden, in dem ich auch als ein junger Mensch, der aus einem nicht privilegierten Haushalt kommt, dieselbe Stimme habe wie meine Kollegin, deren familiäre Herkunft ihr ermöglicht hat, dass sie sehr viel selbstbewusster ist. So, und die Idee von, und nicht nur Idee, sondern die Praxis von Kinder- und Jugendarbeit ist, dass im Jugendhaus das so gelebt wird. Und damit ist Bildung immer auch demokratische Bildung und versucht das in ihrem Alltag auch umzusetzen. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Kinder und Jugendlichen politische Themen auch im engeren Sinne mitbringen. Und dafür brauchen wir eine Sensibilität und ein Wissen bei den Jugendarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen und Sozialarbeitern. Und dieses Wissen ist keine Privatsache, sondern die Träger müssen auch den Jugendarbeiterinnen die Möglichkeit geben, sich auch in engen politischen Themen weiterzubilden. Das ist nicht ihre Privatsache. Die Jugendarbeiter müssen in ihrem Zeitkontingent und jetzt bin ich ganz langweilig oder ganz aktuell. Sie müssen eine Qualitätszeitung lesen. Sie müssen wissen, dass jedes politische Argument auf eine Quelle zurückzuführen ist und die Anstrengungen, die da drin liegt, ist eine eine Kompetenz, die zu erwarten ist. Auch hier können wir wieder sagen, so jetzt müssen wir das auch noch machen. Ja, in einer Zeit, in der wir auch durch Falschinformationen in Bezug auf politische Themen sozusagen in die Enge getrieben werden, ist es wichtig, dass Jugendarbeiterinnen, die mit jungen Menschen arbeiten, ein eigenes politisches Orientierungssystem haben, und dafür brauchen sie sowohl Wissen als auch das, was wir pädagogische Haltung nennen könnten. Und dafür plädiere ich, und dafür gibt es auch gute Gründe, dass das sinnvoll ist.
Vielen Dank, Herr Timmel.
Andreas Timmel ist Professor an der TH Köln und er forscht zu außerschulischer Bildung, sozialer Arbeit und politischer Bildung. Und ich habe mit ihm gesprochen auf dem Fachtag Demokratie erlebbar machen, der gestern stattgefunden hat in der Jederkann-Galerie. Und wir haben anfänglich so leise gesprochen, weil im Hintergrund schon die Workshops weitergingen. Ich habe noch mit anderen Menschen gesprochen. Bevor ich euch diese Interviews präsentiere, gibt es jetzt hier aber nochmal Musik, und zwar Augen mit dem Track Lady Die.
Ich weiß noch damals, alle Nachrichten waren voll damit, Sondersendung überall. Ich wollte einfach nur Fruit Loops futtern und RTL Kindersendung schauen. Aber dann kam nur dieses scheiß Autowrack und die 4000 Kameras drumherum. Ich dachte, Mutter Maria wäre tot. Die Welt trauerte. Selbst Elton John, die dicke Kampflesbe, hat einen Song für sie geschrieben. Euer Fahrer war wohl blind, hieß der Song oder so. Princess Diana ist gestorben.
Lady Di.
Mit Ali Lafayette bei einem Autounfall.
Lady Death.
Sie war die Prinzessin der Herzen.
Lady Di.
Sie hat mit ihren Schamlippen Brunnen in Afrika gegraben. Princess Diana, einfach totgefahren. Und ihr libanesischer Mafia-Boyfriend daneben. Was hat sich wohl Camilla gedacht? Ist Camilla jetzt eigentlich die Queen? Die wahre Liebe von Prinz Charles. Prinz Charles, der Unwissende. Fickt Camilla, als er Diana hatte. Und weiß nichts von den Kinderfickereien seines Bruders, der alte Schlingel. Was für eine amtliche Königsfamilie. Sowas brauchen wir hier auch. Hier in Deutschland, angeführt von Friedrich Merz, der Maybrit Illner wegknattert. Prinzess Diana ist gestorben.
Lady Di.
Mit Ali Lafayette bei einem Autounfall.
Lady Death.
Sie war die Prinzessin der Herzen.
Lady Di.
Sie hat mit ihren Schamlippen Brunnen in Afrika gegraben. Prinzess Diana ist gestorben.
Lady Di.
Mit Ali Lafayette bei einem Autounfall.
Lady Death.
Sie war die Prinzessin der Herzen.
Lady Di.
Sie hat mit ihren Schamlippen Brunnen in Afrika gegraben.
Lady Di. Lady Death.
Lady Di von Augen war das gerade. Und inhaltlich befinden wir uns gerade auf einem Fachtag Demokratie erlebbar machen. Da geht es um ja politische Bildung in der Kinder- und Jugendarbeit. Und wir haben eben gerade schon ein kurzes Interview gehört mit Professor Andreas Timmel. Er forscht an der TH Köln ja zu eben der Verbindung von politischer Bildung und Jugendarbeit. Er hat dort einen kurzen Fachinput gegeben, gestern in der Jederkann-Galerie. Und neben ihm war auch noch Professor Dr. Stefanie Kessler von der IU, also der Internationalen Hochschule in Hannover, eingeladen. Und sie hat ja über die Schnittstelle von politischer Bildung und sozialen Arbeit referiert. Und auch sie habe ich mir noch mal kurz rangeholt und ja, während im Hintergrund ganz praktisch in kleinen Workshops Methoden ausprobiert wurden, hat sie mir ein paar Fragen beantwortet. Stefanie Kessler von der IU Hannover.
Politische Bildung an der Schnittstelle zur sozialen Arbeit, so hieß ja der Vortrag, den wir eben gerade von Ihnen gehört haben, Frau Kessler. Und ein zentraler Punkt ist ja gewesen, dass halt eben politisches Handeln oder politische Arbeit, politische Bildung auch ein zentraler Teil des Selbstverständnisses von sozialer Arbeit ist. Inwiefern ist denn das so?
Also formal ausgehandelt im Selbstverständnis, in der Definition, wie sich das Sozialarbeiten quasi verbandlich gegeben haben, ist politisches Handeln und auch politische Bildung Teil des Selbstverständnisses dahingehend, dass es eben eine starke Bezugnahme gibt auf soziale Gerechtigkeit, gemeinsame Verantwortungsübernahme und dahingehend dann Menschen zu befähigen und zu ermutigen, sich selbst zu engagieren und dabei eben auch Strukturen einzubinden. Das heißt auch zu schauen, wie kann ich mein Lebensumfeld nicht nur privat, sondern auch kommunal vielleicht ein Stück weit verbessern, indem unsere Lebensverhältnisse eben nachhaltig eher zu unserem Wohlbefinden, aber auch zu gemeinsamer Teilhabe, gemeinsamen Austausch, Solidarität eben beitragen und dabei immer wieder eben auch auf Wissensbestände Bezug zu nehmen. Das heißt, so Veranstaltungen wie hier sind eben wichtig, um auch immer wieder sich wieder abzudaten, was ist denn eigentlich die Grundlage dessen, worauf meine Arbeit eben basiert.
Wenn ich an soziale Arbeit denke, gibt es ja ein ganz breites Feld, was quasi unter dem Bereich der sozialen Arbeit fällt. Klassischerweise so etwas zum Beispiel wie Streetwork oder so. Wenn ich mir die Arbeit dann von StreetworkerInnen anschaue, dann könnte man ja so dahin verfallen, dass es da ja eher um so eine Einzelfallhilfe geht, um so eine Hilfe von einzelnen Personen und von Individuen. Wo ist da das politische Moment sozusagen?
Also zum einen natürlich kann das auch auf einer individuellen Ebene passieren, indem ich quasi die Jugendlichen oder es könnten ja auch Wohnungslose sein, abhole und schaue, was sind eigentlich deren Themen, Bedürfnisse und in welchem Zusammenhang stehen die eben auch mit strukturellen Fragen in der Gesellschaft. Also darüber nachzudenken, was beschäftigt dich und inwiefern steht das eben auch im Zusammenhang mit den Menschen in deinem Umfeld, in der Kommune, in der du dich bewegst. Was könnten dafür Hintergründe sein und was könnten auch Anknüpfungspunkte sein, um die Situation zu verbessern, wenn man eben auch im Austausch mit anderen auf die Situation aufmerksam macht.
Ich habe hier noch eine Notiz, soziale Arbeit als politische Profession, also mit einem Fragezeichen dahinter. Inwiefern spiegelt sich denn eben auch dieses per Definition politische Element von sozialer Arbeit auch in der tatsächlichen Verständnis von zum Beispiel, wenn Sie Studierende treffen sozusagen, Sie sind ja auch an der Hochschule tätig oder auch zum Beispiel auf politischer Seite, dass das halt auch wirklich anerkannt wird als ein wichtiger Bestandteil innerhalb einer funktionierenden Demokratie.
Also ich würde sagen, gerade viele Studierende sind eigentlich unglaublich politisiert und wollen auch Dinge verändern. Das heißt, da ist eigentlich ein guter Möglichkeit eben anzuknüpfen und eben das aufzugreifen, auch zu schauen, wie können sie das in ihrer professionellen Tätigkeit quasi einbringen. Und da eher ist, glaube ich, eher das Thema, dass auch Lehrende sehr unterschiedliche Verständnisse haben von sozialer Arbeit und in Verbindung mit Politik oder politischer Bildung und inwiefern das eben dann aufgegriffen wird oder nicht. Das heißt, man braucht natürlich selber auch einen Hintergrund, um das irgendwie in Bezug zu setzen. Und es müsste natürlich auch viel stärker in den Modulen, Lehrplänen quasi des Studiums auch verankert sein. Und es ist meiner Ansicht nach zu wenig. Genau, ansonsten, ich glaube, was so ein generelles Problem ist, ist, dass man schauen müsste in der Lehre auch, wie kann man stärker Partizipation von Studierenden fördern, also auch Räume zu schaffen, wo die eben selber auch solche Themen einbinden können. Und das spielt natürlich auch die Frage, wie lernen wir an der Stelle? Ist es eben so ein Vorträge halten, Vorlesung frontal oder gebe ich eben auch Räume, wo man projektförmig arbeiten kann und eigene Ideen entwickelt?
Sie haben jetzt schon so, ich nenne es mal Herausforderungen genannt und Stellschrauben, an denen man drehen müsste, zum Beispiel eben in der Ausbildung von SozialarbeiterInnen im Studium. Wo sehen Sie denn noch Barrieren, Hindernisse, Hürden, wenn es um eben die Verknüpfung von politischer Bildung und sozialer Arbeit geht?
Zum einen auf so einer Trägerebene, weil natürlich nicht jeder Träger so ein Verständnis von sozialer Arbeit als politischer Profession teilt und vielleicht eher erwartet, dass man neutral oder unpolitisch handelt, wo ich sagen würde, dass selbst neutrales Handeln letztendlich auch eine Form von politischer Affirmation der Situation ist und nicht unbedingt neutral an sich, weil neutral an sich gibt es gar nicht. Von daher, ich glaube, da gilt es eher auf so einer Trägerebene auch ein Bewusstsein zu schaffen und dann aber auch klar da für sich selber als Sozialarbeitende auch eine Diskussionsgrundlage zu haben, wie kann ich verdeutlichen, dass es eben auch schwierig ist, sich eben hier gar nicht zu positionieren. gerade auch angesichts der aktuellen politischen Lage.
Stichwort angesichts der aktuellen politischen Lage, gerade klassischerweise Menschenrechtsorganisationen, NGOs und so, die eben ganz zentral im politischen, sage ich mal, aktiv sind, sehen sich ja auch immer größerem Druck und Legitimationsdruck ihrer Arbeit ausgesetzt oder halt eben aber auch Fördermittel werden gestrichen. Sehen Sie da auch schon einen wachsenden Druck auf soziale Arbeit in die Richtung, die sich eben die soziale Arbeit gegenüber ja, antidemokratischen Kräften ausgesetzt fühlt?
Also da gibt es auf jeden Fall Untersuchungen dazu, dass soziale Arbeit auch mehr Druck, also sowohl öffentlich als auch durch rechte Bewegung erfährt, als auch durch Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, aber sich der AfD zugehörig fühlen zum Beispiel. Das heißt, auch von innen heraus gibt es Problematiken und Spannungsverhältnisse, wo eben man dran arbeiten muss, dass man auch soziale Arbeit eben als mit der Demokratie verwurzelte Profession fasst.
Vielen Dank, es hat gegongt. Wir müssen weiter. Vielen Dank, Frau Kessler.
Stefanie Kessler war das gerade im Gespräch. Sie forscht an der IU Hannover ja zu der Schnittstelle von politischer Bildung und sozialen Arbeit. Und wir haben ein Interview geführt, eben genau dazu, während des Fachtages Demokratie erlebbar machen, gestern in der Jederkann-Galerie, SozialarbeiterInnen, JugendarbeiterInnen, Fachkräfte aus diesem Bereich aus Erfurt waren dazu eingeladen und ihr habt im Hintergrund schon immer sehr komische Geräusche gehört, so zum Beispiel oder auch einen Gong. Wir haben nämlich das Interview quasi in so einem Nebenraum geführt, während der Fachtag gerade noch stattgefunden hat, nachdem diese beiden Impulse, wir gerade eben auch mit den Referenten noch mal die Interviews gehört haben, geführt worden, haben dann eben auch ganz praktische Workshops stattgefunden, unter anderem Hart, Arbeit und Leben, ja so ein paar Methoden vorgestellt oder aber eben auch der Landesjugendring, die ja auch ein Projekt haben, das sich da nennt Jugend prägt oder eben auch zwei Referentinnen von BAM haben so ein paar Methoden vorgestellt, wie man halt eben ja Jugendliche und Kinder ja in der Freizeit, in Räumen wie Jugendhäusern oder aber auch in der Verbandsarbeit einbinden kann und ja Demokratie erfahrbar machen kann, wie es ja so schön heißt. Ein anderer Workshop, der da vorgestellt war, nennt sich Radioballett. Ein Format, das wir hier bei Radio Frei natürlich auch kennen und angeboten hat das Marvin Biko vom Körperfunk-Kollektiv. Und den habe ich mir natürlich auch nochmal vors Mikrofon gezerrt und mit ihm gesprochen. Bevor wir das Interview aber hören, nochmal Musik und zwar Kochkraft durch KMA. InfluencerInnen hassen diesen Trick, heißt der Song und da hören wir jetzt rein.
Happy, happy.
Kochkraft durch KMA. InfluencerInnen hassen diesen Trick, heißt der Song. Alle Kinder sind tot, heißt das Album. Vor dem Lied haben wir hier nochmal Eindrücke und Interviews gesammelt vom Fachtag Demokratie erlebbar machen. Und ich habe gesprochen mit Andreas Zimmel und Stefanie Kessler. Die beiden forschen an unterschiedlichen Hochschulen zu den Themen politische Bildung, Jugendarbeit, politische Bildung und soziale Arbeit. Und die haben auch eben Fachinputs gegeben an diesem Tag. Und es wurde aber nicht nur ja ein Input gegeben oder zwei Inputs gegeben, sondern es wurde auch ganz praktisch gearbeitet. Fachkräfte aus der sozialen und der Jugendarbeit konnten verschiedenste Methoden ausprobieren und selber auch entwickeln. Die Jeder-Kann-Galerie bot da sehr viel Platz und Raum dafür. Und ja, das Setting ist natürlich auch sehr kreativ und lädt dann wirklich förmlich dazu ein und macht Lust, selber auch irgendwie Kopf und Hände zu benutzen. Und ein ganz praktischer Workshop oder eine ganz praktische Methode, die da vorgestellt wurde, war das Radioballett. Eingeladen hat dazu Marvin Biko vom Körperfunk-Kollektiv. Und mit ihm habe ich natürlich auch nochmal gesprochen über Radioballett und die Frage, wie politisch denn künstlerische Performances sein können. Ich habe gerade eben hier an einem kleinen Mini-Workshop sozusagen teilgenommen. Speed-Dating war es ja eigentlich. Und da haben wir Radioballett gemacht. Und das wurde angeboten von Marvin Biko vom Körperfunk-Kollektiv. Marvin, wer oder was ist denn eigentlich das Körperfunk-Kollektiv oder Körperfunk?
Ja, beides. Also Körperfunk geht natürlich auch. Wir sind 7 KünstlerInnen, die zusammen das Kollektiv gegründet haben. 2016 haben wir gemeinsam in Lüneburg studiert und haben da das Lunatic organisiert und haben den Kunstbereich gemacht. Und dann war so ein bisschen die Aufgabe von der Seminarleitung hier, habt ihr nicht Lust, irgendwie was selbst auf die Beine zu stellen? Und da hatte ich dieses Radioballett, also das ist eine Kunstform, die gibt es schon seit Anfang der 2000er. Das hatte ich so im Hinterkopf und war so, hey Leute, lass es doch mal hier auf dem Lunatic ausprobieren. Und ja, so hat sich das tatsächlich entwickelt. 2014 das erste Mal, dann 2016 haben wir das Kollektiv gegründet und seitdem sind wir auf Festivals unterwegs und ich würde sagen, seit 3-4 Jahren auch immer vermehrt auf Bildungsveranstaltungen und genau, wir sind 7 Leute, sind ein bisschen verteilt und es ist total cool, weil wir zusammen studiert haben und so eine Freundinnenschaft dann irgendwie noch mit dieser Gruppe zusammen diese Arbeit irgendwie formt und das ist total, also ich kann mich glücklicher eigentlich gar nicht schätzen, so ein Umfeld zu haben, genau.
Du hast jetzt gerade schon ein Format erwähnt, mit dem ihr arbeitet, nämlich das Radioballett. Vor ganz langer Zeit haben wir von Radio Frei auch schon mal ein Radioballett veranstaltet, beziehungsweise mehrere im öffentlichen Raum. Von außen, ich beschreibe erstmal, was es von außen ist und dann kannst du ja mal die Idee dahinter beschreiben. In unserem Fall war es halt im öffentlichen Raum und man hat eine Gruppe von Leuten gesehen, das war hier in der Innenstadt im Fischmarkt und die haben sich scheinbar synchron bewegt, man hat aber nicht so richtig genau gesehen, was sie gemacht haben, aber die haben in irgendeiner Form Anweisungen bekommen. So sieht das aus, wenn man daran vorbeiläuft und so ähnlich hätte man das auch beobachten können, wenn man jetzt hier in der Jeder-Kann-Galerie mitgestanden hätte und uns gesehen hätte, wie wir auf dem Boden rumkrauchen oder wie Zombies durch die Gegend laufen. Was genau ist denn ein Radioballett? Kannst du das nochmal quasi aus der Innenperspektive, aus der Macherinnenperspektive erklären?
Ja, also ich glaube, da muss man dann eigentlich auf diesen Öffentlichkeitsaspekt direkt ansprechen, weil ursprünglich ist es nämlich genau das gewesen. Es war im öffentlichen Raum Kunst und so eine Art Smart Mob oder Flash Mob, könnte man sagen, um öffentliche Strukturen zu kritisieren. Bei der Performance, die du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich auch. Wenn man da dann genauer hinguckt, dann könnte man vielleicht erkennen, wie dann öffentliche Strukturen kritisiert werden. Ich nenne immer das Beispiel von Ligner, die das 2002 zum allerersten Mal am Hamburger und Leipziger Hauptbahnhof gemacht haben. Und dann ging es vor allen Dingen darum, den Hauptbahnhof und die Nutzung des öffentlichen Raumes zu kritisieren. Und das waren dann einfache Gesten. Ich versuche sie einmal zu beschreiben. Wir kennen ja alle die Handschlaggeste. Ne, das ist einfach eine ganz normale Geste, die erlaubt ist, aber sobald sobald ich meine Hand drehe und die Handfläche nach oben zeigt, wird es zu einer Battle-Geste und die ist tatsächlich an allen Hauptbahnhöfen nicht gestattet. So, und anhand so leichten Gestiken konnten dann quasi Kritik an dem öffentlichen Raum geäußert werden. Wir jetzt wiederum als Kollektiv, wir nutzen das Format ein bisschen anders, würde ich sagen, weil wir sind eher nicht in öffentlichen Räumen unterwegs, sondern zum Beispiel auf Festivals sind wir unterwegs oder hier, das ist ja ein geschützter Raum, wo wir versuchen wollen, vor allen Dingen vielleicht so ein bisschen normatives Denken oder beziehungsweise Gesten wieder so ein bisschen salonfähiger zu machen und sich auch mal so ein bisschen zu trauen vielleicht, so den eigenen Körper als Werkzeug klingt irgendwie doof, als kreatives Mittel, was man einfach hat, auch zu nutzen und vor allen Dingen auch erwachsene Menschen irgendwie nahezulegen. Leute, wir haben ganz viel Kreativität in uns, wir müssen sie nur so ein bisschen rauslocken. Das ist so einer, also meiner wichtigsten Punkte. Und damit können wir dann auch total gut Bildungsinhalte zum Beispiel vermitteln, weil die Leute dann halt direkt die Informationen auf den Körper übertragen und dann miteinander ins Spielen kommen. Das ist total wichtig für uns als erwachsene Menschen auch einfach ein bisschen zu spielen und ein bisschen auszuprobieren. Und ich merke das immer wieder, wie cool Menschen dann halt so ein bisschen in so ein Spielen kommen. Und das macht mir vor allen Dingen ganz viel Spaß und bereitet mir ganz viel Freude. Wie jetzt gerade eben hier auch auf jeden Fall.
Es gibt ja dann, um an dem Beispiel zu bleiben, was wir jetzt gerade hatten, werden halt so verschiedene Anweisungen gegeben. Also stell dir ein Fabelwesen deiner Wahl vor, gib einem Namen, ruf nach ihm, such nach ihm oder du bist ein Tier, bewege dich wie das Tier. Also man macht etwas, aber das sind ja nicht einfach nur lose ins Mikrofon gesprochene Anweisungen, sondern das hat ja schon so ein bisschen was wie ein kleines Radio-Feature. Ist ja auch, die Form an sich ist ja auch etwas Künstlerisches. Wenn ihr jetzt so Radioballetts anbietet, macht ihr dann auch Workshops zu dem Erstellen von den Audiobeiträgen, also sprich zu dem Ballett an sich?
Ja, machen wir. Also wir sind teilweise so auf Theaterfestivals, vor allem für junge Menschen oder mit FSJ-LerInnen aus Hessen haben wir das tatsächlich relativ oft gemacht. Also wir waren schon in ein paar Bundesländern unterwegs, wo wir quasi die Workshops angeboten haben, wo dann Menschen eigene Themen quasi entwickeln konnten und dann halt mal auf eine andere Art und Weise quasi dieses Thema vermitteln können. Und da bieten wir dann alles an, von Konzeptentwicklung, also Brainstorm-Konzeptentwicklung, Stückschreiben, dann vom Stückschreiben ins Aufnehmen kommen, so das, was wir jetzt hier gerade machen, nur halt natürlich ein bisschen anders, und dann das Schneiden und dann zu jedem Punkt natürlich auch nochmal vertiefende Methoden vorstellen und gemeinsam dann halt ja mit Spaß vor allen Dingen an den Projekten arbeiten. Und das ist bis jetzt immer mega, mega cool gelaufen. Ich war sogar dieses Jahr oder vor letzten Monat war ich in Mecklenburg-Vorpommern und habe mit einer Grundschulklasse das gemacht und das hat extrem gut funktioniert. Also es ist wirklich auch von Altersspanne und von Gruppen wirklich bunt gemischt und das funktioniert extrem gut, weil man ja auch diese unterschiedlichen Aspekte hat. Also es ist wie bei einer Theaterproduktion oder bei einer Filmproduktion. Es sind genau die gleichen Arbeitsschritte, nur halt auf einer auditiven Ebene. Und dann kommt halt diese Durchführungsebene ganz zum Schluss, wo man dann quasi als Produzent oder Produzentin sich eigentlich nur noch zurücklehnt und zuguckt oder mitmacht. Das kann man natürlich auch.
Wir sind ja heute hier in einem Fachtag, der heißt Demokratie erlebbar machen. Unsere Baustelle, es geht um die Verbindung oder die Implementierung oder die Anerkennung von politischer Arbeit in der sozialen Arbeit beziehungsweise Kinder- und Jugendarbeit. Jetzt kommst du hierher und du bist ja originär erstmal Künstler. Wie kommt das denn zusammen?
Also ich würde sagen, als Künstler ist man, würden jetzt vielleicht nicht alle sagen, aber in der Regel vielleicht auch politisch aktiv. Und wir machen viele politische Themen, die uns halt als Kollektiv und auch als Einzelmenschen im Kollektiv interessieren und wollen natürlich da, ich sag mal, in Jungdeutsch reingehen. Wir wollen da reingehen, weil für uns das halt total wichtig ist, gewisse Themen anzusprechen. Sei es Diversität, sei es Nachhaltigkeit, jetzt um mal ein paar Beispiele zu nennen. Das ist also für mich ich komme da gar nicht drum rum. So, das sind Themen, die mich privat beschäftigen und ich kann die halt mit dem Radioballett und mit meinem Kollektiv und vielleicht auch mit dem Workshop kann man dann an diesen Themen arbeiten und ich finde das total wertvoll. Und das ist genau das, was unsere Arbeit auch so ein bisschen ausmacht. Das sind genau diese Sachen und vor allen Dingen auch so Kooperationen. Die machen es auch so ein bisschen aus. Also wir haben zum Beispiel schon mit Viva Con Aqua zusammengearbeitet, die ja auch politisch sind einfach. Das ist, ja, also ich könnte es mir gar nicht anders vorstellen. Natürlich ist manchmal auch ein bisschen Humor und vielleicht sind auch so popkulturelle Themen dabei. Aber in der Regel sind wir schon eigentlich vor allem, würde ich sagen, mit politischen Themen unterwegs, ja.
Vielen Dank, Marvin. Ich wünsche dir noch einen schönen Mittag und Nachmittag hier in Erfurt in der Jederkang-Galerie.
Ja, vielen Dank.
Das war jetzt das dritte Interview mit Marvin Biko vom Körperfunk-Kollektiv und ja damit dann auch eben der Abschluss auf den Rückblick von dem Fachtag Demokratie erlebbar machen. Ihr könnt nochmal diese drei Interviews auf unserer Website unter radio-frei.de nachhören und ihr findet da in dem Artikel auch einen Link zum Körperfunk-Kollektiv und könnt da auch nochmal ein paar Eindrücke bekommen, ja, von ihren Radio-Balletten, von ihren Stücken und euch einfach nochmal mit der coolen Arbeit von Körperfunk-Kollektiv auch auseinandersetzen. Ich spiele euch jetzt Musik von Rotor oder Rotor aufs Maul, heißt der Track. Zu hören ist es nicht, es ist nämlich Instrumentalmusik, aber nichtsdestotrotz aufs Maul. Rotor war das gerade mit aufs Maul und weiter geht's direkt mit Conny. Punk ist tot.
Music is not going to become super political just because the political class is unlikable. They've actually been unlikable for quite a while.
Yo, Punk ist tot, lang lebe der Punk. Ich räum meine Sex Pistols Platte in den Schrank zu den anderen antikapitalistischen Ideen. Nicht so viel dazugekommen in diesem Jahrzehnt. Es gibt immer wen, der rumbrüllt, ich ficke das System. Aber bei Liste besehen ist das nicht Kritik am System, sondern irgendeine Floskel. So wie fuck Nazis, das ist wie Homöopathie. Das macht gar nichts, außer du glaubst dran, gehst raus und redest drüber. Manchmal liegen blinde Flecken gegenüber und nicht nur rechts außen, winkt mit dem Zaunpfahl. Es sind immer nur die anderen, dachte ich auch mal. Und dann erschreckt die, ob der 20%, weil auch da oder gerade dort, wo meine Kanzlerin wählt, sexistisch und rassistisches Gedankengut schwelt. Ich halte fest, Punk ist tot, alles andere lebt.
Punk ist tot, Punk ist tot, Punk ist tot, lang lebe der Punk. Punk ist tot, Punk ist tot, Punk ist tot, lang lebe der Punk.
Punk ist tot, lang lebe der Punk. Ich räum meine London Calling Platte in den Schrank. Und so bleibt am Ende auch von dieser großen Rebellion nur eine H&M Mode Kollektion. Schade, ich hatte gerade angefangen, mich damit anzufreunden, andere Menschen nicht mehr auszubeuten, wenn es nicht massiv stört. Aber dann zahle ich ja mehr als 13 Euro für ein T-Shirt, was erstmal ziemlich viel wirkt. Wie soll ich den Kapitalismus denn bekämpfen, wenn ich nicht mal was zum Anziehen habe, ist da doch die andere Frage. Ich glaube, Luxus ist wie Kino in 3D und Gift. Den einen Kopfschmerzen und die anderen nehmen's mit. Denn die Alternative, gar nicht mehr ins Kino gehen, gefällt, doch wenn wir einmal ehrlich sind, hier wirklich niemandem. Nicht meine Schuld, dass unser Standard so ist. Ich halte fest, Punk ist tot, alles andere nicht.
Punk ist tot, Punk ist tot, Punk ist tot. Lang lebe der Punk. Punk ist tot. Punk ist tot. Punk ist tot. Lang lebe der Punk.
Punk ist tot von Conny. Ende November, da steht die Stadt Gießen im Fokus. Dort soll nämlich die neue AfD-Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland gegründet werden. Das Thema ist insofern brisant, denn die bisherige Jugendorganisation, die Junge Alternative, die wurde wahrscheinlich vorbeugend aufgelöst, denn man wollte so einem möglichen Verbotsverfahren entgehen. Und in der Hessenhalle in Gießen, das ist jetzt nun der Veranstaltungsort für diesen Gründungsparteitag am 29. November. Die Gründung selbst allerdings ist ein bundesweites Thema und deswegen werden eben auch Menschen aus ganz Deutschland mobilisiert, um nach Gießen zu kommen und zu zeigen, ja, dass zwar eine Organisation mit neuem Namen, aber gleichen rassistischen, menschenverachtenden, demokratiefeindlichen Inhalt gegründet wird. In Gießen sind verschiedenste Demonstrationen und Kundgebungen geplant. In einem Beitrag von Radio T aus Chemnitz hört ihr jetzt ein Media Crossover mit Christian Knall vom Unignorierbar und jemanden von der Antifa West, der praktische Tipps gibt, wie man zum Beispiel auch die Proteste unterstützen kann, wenn man selbst zum Beispiel nicht nach Gießen fahren kann am nächsten Wochenende. Wir hören jetzt mal in den Beitrag rein von Radio T aus Chemnitz.
Um zu verhindern, dass die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, verboten werden könnte, hatte die AfD ihre Jugendorganisation vorbeugend aufgelöst. In Gießen soll Ende November eine neue Jugendorganisation mit dem Namen Generation Deutschland gegründet werden. Die junge Alternative JA, die aufgelöste Jugendorganisation der AfD, galt als noch radikaler als die Partei selbst. Sie wurde vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller nannte die JA die Straßentruppe der AfD. Experten wie die Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze oder Jan Riebe von der Amadeo-Antonio-Stiftung sprechen von einem zentralen Extremismustreiber und Radikalisierungsmotor der Partei. Damit viele Menschen an den Protesten gegen den Gründungsparteitag der AfD-Jugend in Gießen teilnehmen, haben sich ein YouTuber, also ein linker Social-Media-Influencer und ein Radioaktivist vom Freien Radio aus Chemnitz zusammengetan und in Berlin einen Mobi-Clip für die sozialen Medien produziert. Dieses Media-Crossover zeigt sehr schön, wie unterschiedlich diese Medien sind. Im Radio gibt es weder Bilder noch Filme und bei YouTube ist die gesprochene Sprache nur einer von mehreren Kommunikationskanälen. Wir haben den Ton aus dem Video der Media Crossover Produktion in einen Audioclip konvertiert und im Folgenden hört ihr diesen Ton, ohne die Bilder aus dem Videoclip sehen zu können.
Hey, wir fahren nach Gießen. Kommst du mit?
Aber wieso? Berlin ist doch so schön.
Da soll am 29. November die faschistische AfD-Jugend neu gegründet werden, so SA-Style.
Boah, das ist mir zu extrem. Ich bin eher so der Spießer-Bürgi.
Ja, stimmt. Heute ist die Antifa anders. Bunt, vielfältig, lustig.
Ja genau, wie Team Scheiße sagt, bist du Antifa, bist du?
Fa.
Und das bedeutet ein Faschist. Im Klartext, jeder, der sich nicht als Faschist definiert, das heißt jemand, der will, dass Schwächere leiden, Demokratie abgeschafft wird und sowieso niemand recht hat, außer die stärksten Arschlöcher, sollte bei der Antifa sein.
Aber in den 80ern durfte man keine Gesichter zeigen.
Heute ist das alles friedlicher, aber nicht weniger widerständig. Und außerdem, jeder von euch hat doch noch 2 Tonnen FFP2-Masken zu Hause, ein lustiges Dino-Kostüm und so eine Brille gibt's für 1 Euro beim Trash-Discounter eures Vertrauens.
Und es ist natürlich auch wichtig, dass unabhängige Medien wie das Freie Radio nach Gießen kommen.
Und natürlich auch Streamer, denn die Faschos streamen immer alles.
Außerdem gibt es vielfältige Proteste, von Demos über Theater bis zu Blockaden.
Also kommt alle am 29. und 30. nach Gießen, da stellen wir uns den Faschos entgegen.
Weil auch junge Nazis keine Alternative sind.
Ohne die Bilder aus dem Videoclip klingt der Dialog der beiden Aktivisten teilweise kryptisch. Es ist aus dem gesprochenen Text nicht immer nachvollziehbar, worüber eigentlich gerade gesprochen wird. Trotzdem kommt die wesentliche Message des Videoclips auch per Audio noch sehr gut rüber. Leute, fahrt nach Gießen und stoppt diesen rechtsextremen Aufmarsch. Andererseits ist es schon super, auch die Bilder aus dem Clip zu sehen und dann erzählen Text und Bilder zusammen eine Geschichte, womit in sehr kurzer Zeit sehr viel gesagt, mitgeteilt, übermittelt werden kann. Gerne dürft ihr euch den Videoclip im Internet bei YouTube auf dem Kanal von Unignorierbar selbst anschauen. Wenn ihr den Videoclip dann auch noch weiterleitet, habt ihr selbst dazu beigetragen, dass sich am 29. November mehr Menschen in Gießen gegen die AfD-Jugend versammeln. Was soll am 29.11. in Gießen passieren? Neben verschiedenen Demonstrationen und Kundgebungen in der Stadt seien Blockaden der Zufahrtswege zur Veranstaltung der JA geplant, sagte eine Sprecherin des Bündnisses Widersetzen. Warum ist es wichtig, dass die Gründung der AfD-Jugend verhindert wird? Die AfD ist der parlamentarische Arm einer rechten Straßenbewegung. Sie kommandiert bisher aber noch keine faschistischen Kampftruppen à la SA und SS. Das soll sich mit der Gründung der neuen Parteijugend ändern. Es ist davon auszugehen, dass die neue Jugendorganisation Generation Deutschland die Straßenarbeit für die AfD übernehmen und rechtsextreme Kampfgruppen in ihren Reihen fördern und organisieren wird. Auch die Vernetzung mit Nazi-Hooligans, Erznazis, Identitären und völkischen Gruppen wird eine der Hauptaufgaben der neuen AfD-Jugend sein. Wieso ist es wichtig, dass da alle Generationen hingehen? Gerade die jungen Nazis fallen immer wieder durch offene Gewalt und Hetze auf. Die Opfer kommen aus allen Altersgruppen und nicht nur junge Menschen sind von den rassistischen und sexistischen Angriffen der AfD-Jugend betroffen. Wieso ist es wichtig, dass Menschen von überall aus Deutschland nach Gießen kommen? Es handelt sich um den Gründungsparteitag der bundesweiten AfD-Jugend. Die Hessenhalle in Gießen ist nur der Veranstaltungsort. Deshalb sollten Menschen aus allen Regionen Deutschlands nach Gießen kommen und deutlich zeigen, dass dieser Gründungsparteitag ein überregionales Problem ist. Falls ihr selbst nicht nach Gießen fahren könnt, hat Liam von der Antifa West ein paar Tipps für euch, wie ihr trotzdem mithelfen könnt, dass die Proteste gegen den Gründungsparteitag in Gießen erfolgreich sind.
Auch wenn ihr selbst nicht nach Gießen fahren könnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Proteste in Gießen unterstützen könnt. Den Media-Crossover-Videoclip verbreiten. Den Clip findet ihr auf YouTube bei Unignorierbar. Den Link gibt es auch auf freie-radios.net bei Radio Tippi. Ihr könnt gerne Freunde ansprechen und auf die Reisegruppen nach Gießen hinweisen. Bestenfalls könnt ihr jemand aus eurem Umfeld mobilisieren, sich den Nazis in Gießen in den Weg zu stellen. Ihr könnt kurzfristig Plakate, Flyer und Sticker bestellen oder bei eurer lokalen VVN, AGR oder Widersetzen-Gruppe abholen und überall aufhängen. Gemeinsam mit Freunden könnt ihr auch noch kurzfristig eine lokale Infoveranstaltung organisieren. Alles, was ihr dazu wissen solltet, findet ihr auf der Webseite von Widersetzen. Am 29. November könnt ihr mit den Freien Radios live in Gießen dabei sein. Überall im Internet oder in verschiedenen Freien Radios sogar auf UKW und DAB+. Gerne dürft ihr auch Spenden sammeln, zum Beispiel eine Spendendose in eurer Lieblingskneipe aufstellen. Es werden eine Menge Unkosten von verschiedensten Gruppen zusammenkommen und falls was übrig bleibt, kann das gleich für Erfurt 2026 verwendet werden. Jetzt schon den 4. Juli 2026 Erfurt in euren Kalender eintragen. Dort findet der nächste AfD-Bundesparteitag statt. Da will sich natürlich die gesamte Antifa aus Ost und West treffen und da solltet ihr mit euren Freundinnen dann auch dabei sein.
Welche Bedeutung haben die jungen Alternativen für die AfD? Die AfD-Jugend erprobte zum Beispiel die Vernetzung mit rechtsextremen Organisationen. Wenn etwas gut funktioniert, wird es von der Mutterpartei übernommen. Die junge Alternative sei also enorm wichtig für die Partei, um Konzepte bei der Radikalisierung zu erproben, so Jan Riebe. Außerdem war die junge Alternative auf Social Media wie TikTok sehr präsent und sehr wichtig für die Nachwuchsförderung der AfD. Viele JA-Mitglieder sind auch AfD-Parteimitglieder. Die Jugendorganisation trat von Anfang an radikaler auf als die Partei, so Anna-Sophie Heinze. Die Politologin von der Universität Trier hat dazu eine Studie vorgelegt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die junge Alternative 2019 zunächst als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Im Jahr 2023 erfolgte dann die Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung. Das Kölner Verwaltungsgericht bestätigte dies in einem Eilverfahren Anfang Februar 2024. In der Begründung hieß es unter anderem, dass die junge Alternative an einem völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff festhalte und ausländerfeindlich agitiere. Außerdem haben sich auch Mitglieder der JA an Nazi-Überfällen auf CSDs in verschiedenen Orten offen beteiligt. Wer am 29.11. in Gießen dabei sein will, findet Links zu Bustickets für Busanreisen aus vielen Städten auf der Webseite von widersetzen.com. Frieder vom Radio Tippi von Radio T aus Chemnitz.
Vielen Dank, Frieder, für diesen Infobeitrag. Und ihr habt es gerade gehört, auf widersetzen.com findet ihr alle Informationen zu geplanten Protesten. Dort könnt ihr auch Bustickets euch organisieren. Ihr findet da dann eben auch die entsprechenden Adressen hier in Erfurt, wo ihr die Tickets bekommt und auch die Preise, die ihr für diese Bustickets bezahlen müsst. Hier ist schon mal dann auch ein Info. Info, oder hier ist dann schon mal eine Info, dass die Busse dann an dem Wochenende auch relativ früh starten. Wenn ihr, weil die Infoveranstaltung hier schon stattgefunden hat in Erfurt, trotzdem noch Fragen habt, dann könnt ihr euch an die lokale Ortsgruppe wenden. Das ist in unserem Fall hier in Erfurt das Auf die Plätze-Bündnis. Und ja, wie gesagt, alle Informationen, Tickets und Abfahrtszeiten, Mobi-Hintergrundmaterialien und alle Infos zu den Protestformen auf widersetzen.com. Zu allen Gegenprotesten zum Gründungsparteitag der neuen Jugendorganisation der rechtsextremen AfD am 29. November, also nächste Woche Samstag, in Gießen. Und passend dazu gibt es jetzt hier als letzten Song Rauchen gegen Rechts von Burnout Ost-West.
Bei uns ist alles voll mit Stickern. Und wenn ich dann so Sticker habe wie enteignen, bekämpfen, besetzen, ich finde die Atmosphäre dann irgendwie nicht so angenehm. Ich war tatsächlich echt schockiert, weil ich das so nicht erwartet hatte, und es ging vielen anderen Studenten auch so, die sich gefragt haben, wo sind wir denn jetzt hier gelandet?
Ich spähe ein Hakenkreuz an die Wand und schreibe darunter viel zu viele Faschos in diesem Land. Ich leg den Grillanzünder auf die Motorhaube, weil ich dann Vandalismus glaube. Mach die Spielstraße zur Autobahn, die leg ich dann mit dem Trecker lang. Ich werfe einen Ziegelstein ins Altersheim, schicke dann die jungen Leute rein. Ich steh besoffen vor dem Kindergarten und schreibe, er tauscht mit mir Pokémon-Karten. Mit dem Knüppel durch mein Viertel, bald ist die Miete für alle nur noch ein Drittel. Ich erkläre den Bereich jetzt zum Gefahrengebiet, damit ihr euch alle endlich nach Hamburg verzieht. Denn Mietminderung ist immer noch Handarbeit. Mit dem Knüppel in der Hand, ich bin bereit. Mega nervig, ich will um 10 ins Bett. Letzte Woche war ein Konzert und kein einziger Nachbar hat sich beschwert. Und wem gehört das Scheiße gar nicht, Hilly auf dem Herd? Ich wünsche mir mein altes Viertel zurück, denn ich hab jetzt Kinder, sie kamen zu dritt. Ich kaufe euer Haus, erhöhe euch die Miete, ich schmeiß euch alle raus. Der Traum ist aus.
Rauchen gegen Rechts war das gerade von Burnout Ost-West. Und damit fange ich langsam jetzt hier mal an, schon mal Tschüss zu sagen. Und dazu gibt es natürlich auch die passende Musik. Ja, das war es nämlich vom Unterdessen-Magazin für heute Mittwoch, den 19. November. Alle Beiträge, Switch vom Frosch zum Vogel, den Rückblick auf den Fachtag Demokratie erlebbar machen, das Interview mit dem Schülerparlament und Christine Kettner von der Kreiselternvertretung zum Stillstand bei den Aktionen gegen Mobbing und Gewalt an Erfurter Schulen. Und Ja, das war's. Könnt ihr auf unserer Website unter radio-frei.de nochmal nachhören. Hier geht's jetzt weiter im Programm mit Christine und Jana eigentlich, aber heute nur Jana in der Sendung Lokaler Aktionsplan gegen Rechts. Danach gibt's Musik, Destroy Gallery und von 13 bis 15 Uhr dann Absolutely Free. Ab 17 Uhr senden dann wieder die Kids hier bei uns in der Freistunde. Vor einigen Wochen war eine 6. Klasse der Thomas-Mann-Regelschule bei uns hier zu Gast. Und da gab es schon mal eine Sendung. Und jetzt kommt die Sendung der 2. Klasse, nämlich der 6b. Und die könnt ihr dann hören. Dann gibt es die Wiederholung des unterdessen Magazins, also dessen, was ihr jetzt hört. Von 20 bis 21 Uhr African Spirit mit Victor, danach Freitjes und der Soundtrack dann von 0 bis 1 Uhr die Tür zum Donnerstag. Ich sag Tschüss, macht's gut und wünsche euch noch einen angenehmen Tag und viel Spaß im weiteren Programm von Radio Frei. Thank you.